Wir hören die Lesung aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 4, die Verse 16 bis 21. Bitte erheben Sie. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt und dazu gesandt, den Armen die gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Unterjochten, dass ich ihnen Freiheit bringe und die Gnadenzeit des Herrn ausrufe. Dann schloss er das Buch, gab es dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er ihnen darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Amen.
Die Liebe Gottes und der Friede unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Von der Freiheit eines Christenmenschen. Geschrieben 1520, drei Jahre nach dem Anschlag der 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg. Freiheit eines Christenmenschen. Frei werden in Jesus Christus. In Galater 5, Vers 1 heißt es: Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Eben nicht eine profane Freiheit. Es geht nicht um ein Freiheitsideal. Manchmal wird aus Luther, auch jetzt, gerade gestern im Fernsehen konnte man das sehen, so ein Freiheitsidealist gemacht. Das ist ein billiger Abklatsch und wäre gar nicht in seinem Sinne gewesen. Es geht ihm um was anderes. Es geht ihm um etwas, was in uns Menschen sich ereignen muss. Es geht um eine tiefe innere Freiheit, eine Freiheit, die man im Glauben entdecken und in der Liebe Gottes finden kann. Eine Freiheit, die auch was mit Befreiung zu tun hat, nämlich aus der Macht der Lieblosigkeit frei zu werden für den Weg der Liebe und des Guten. Römer 8: Denn das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Oder 2. Korinther 3, Vers 17: Der Herr aber, also Jesus, ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Es geht Luther in seiner Schrift um die Freiheit des Glaubens. Das sind die ersten Gedanken, die er zusammenstellt. Und er sagt: Ein Christ ist ein freier Mensch in allen Dingen und ist niemandem untertan. Und im zweiten Satz heißt es: Ein Christ ist ein dienender Mensch in allen Dingen und ist jedermann untertan. Und er zitiert Paulus im ersten Korintherbrief, wo Paulus sagt: Ich bin frei von jedermann und habe mich zugleich zu jedermanns Diener gemacht. So frei ist man, dass man sich nicht beherrschen lassen muss, aber von ganzem Herzen gerne dient. Freiwillig, in Freiheit. Ein anderes Wort für das, was Luther hier mit Freiheit meint, ist Liebe. Denn, sagt Luther, die Liebe ist dem dienstbar und untertan, was sie liebt. So war Jesus. So lebte Jesus. Ein Christ hat deshalb zwei Naturen. Er ist geistlicher und leiblicher Natur. Nach der Seele wird er ein geistlicher, neuer, innerlicher Mensch genannt. Nach dem Fleisch und Blut wird er ein leiblicher, alter und äußerlicher Mensch genannt. Zu der Freiheit sind allerdings keine äußerlichen, irdischen Dinge nötig. Denn, das sind immer Luther-Zitate, die ich hier vortrage, denn die Frömmigkeit und Freiheit eines Christen ist nicht leiblich oder äußerlich. Denn was hilft es zum Beispiel der Seele, dass der Leib ungefangen, frisch und gesund ist, isst, trinkt, lebt, wie er will. Umgekehrt, was schadet es der Seele, dass der Leib gefangen, krank und matt ist, hungert, dürstet und leidet? All diese Dinge betreffen nicht die Seele und können die Seele weder befreien noch fangen. Sie machen die Seele weder fromm noch böse. Luther nähert sich Schritt für Schritt seinem Kernthema. Es geht also um etwas zutiefst Inneres in uns. Dann sagt er noch, das passt natürlich in seine Thematik zum Ablasshandel. Wenn das Telefon klingelt, heißt das für mich immer, wir suchen den direkten Draht nach oben. Ein Danke für diese Unterstützung. Und den sucht Luther auch. Und vor allen Dingen, wenn wir ihm folgen auf diesem Weg, dann knüpfen wir an diesem Draht an und finden nämlich in diese innige Beziehung zu Gott hinein. Und er sagte übrigens, dass äußerliches Tun auch heiliges äußeres Tun, also kirchliche Zeremonien und so weiter, uns nicht weiterhelfen. Ebenso bringt es der Seele nichts, ob man dem Leib heilige Kleider anlegt, wie die Priester und Geistlichen tun, auch nicht, ob der Mensch Kirchen und heilige Stätten besucht, auch nicht, ob er mit heiligen Dingen umgeht, auch nicht, ob er leiblich betet, fastet, Wallfahrten unternimmt und vieles Gute tut. Nein, es muss etwas ganz anderes sein, was der Seele Frömmigkeit und Freiheit bringt und gibt. Denn mit all diesen heiligen Dingen und Handlungen kann sich auch ein böser Mensch umgeben und abgeben, also ein Scheinheiliger und Heuchler. Umgekehrt schadet es ja der Seele auch gar nichts, wenn der Leib keine geistlichen Kleider trägt, sich an profanen Orten aufhält, isst und trinkt oder nicht zur Wallfahrt aufbricht, nicht betet und so weiter. Wir spüren, es geht ans Eingemachte. Luther möchte ein authentisches Christsein, das nicht von oberflächlichen Zeichen lebt, sondern zutiefst innerlich, zutiefst echt und authentisch ist. Und nun kommt er zum Punkt. Allein das Wort Gottes macht frei. Die Seele kann durch nichts anderes, weder im Himmel noch auf Erden, fromm, frei und Christ sein, als nur durch das heilige Evangelium, das Wort Gottes, was Christus predigt. Er zitiert dann drei Bibelstellen, Johannes 11, wo Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der lebt ewiglich. Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es kommt niemand zum Vater außer durch mich. Und Matthäus 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allen Worten, die aus Gottes Mund hervorgehen. Die Seele kann auf alle Dinge, Profanes und Heiliges, verzichten, aber nicht auf das Wort Gottes. Und ohne das Wort Gottes ist ihr mit keinem Ding geholfen. Wenn die Seele das Wort hat, so benötigt sie nichts anderes mehr, denn sie findet alles im Wort. Speise, Freude, Friede, Licht, Kunst, Gerechtigkeit, Wahrheit, Weisheit, Freiheit und alle Dinge im Überfluss. Wie kommt man dahin? Der erste Schritt, sagt Luther, ist Selbsterkenntnis. Dass wir erkennen, aus eigener Kraft und Anstrengung und Vernunft kommen wir nicht in diese innigliche Begegnung mit Gott. Es braucht eine demütige Erkenntnis, dass wir selber schwach sind, dass wir selber immer wieder versagen, dass wir selber immer wieder die Neigung haben, eben nicht den Weg der Liebe zu gehen, sondern der Lieblosigkeit. Dass wir gebunden sind, wir haben es gerade in dem Lutherlied auch gesungen, gebunden sind förmlich an das Böse. Das ist wie eine Gefangenschaft. Und dieses Böse will uns ins Verderben ziehen und reißen, und das kommt uns fast unausweichlich vor. Und aus dieser Erfahrung, diesem Gefühl der Unzulänglichkeit, kommt dann automatisch der Gedanke und das Empfinden, da kann nur Gott helfen. Erlösung finden wir im Glauben an Gottes Hilfe in Jesus. Damit du aber aus dir heraus und von dir frei, das ist aus deinem Verderben, deiner Unzulänglichkeit herauskommst, schickt dir Gott aus Liebe seinen Sohn Jesus Christus und lässt dir durch sein lebendiges, tröstliches Wort sagen, glaube nur fest und zuversichtlich und vertraue mir. Denn im Glauben werden dir alle deine Sünden vergeben, wird all dein Verderben überwunden und du wirst in die Lage versetzt, gerecht, also voll Liebe, wahrhaftig, in Frieden und fromm zu sein und so alle Gebote erfüllen zu können und von allen Dingen frei zu sein. Dafür braucht es nicht viel. Der Glaube genügt. Was müssen wir tun? Nichts anderes als glauben. Luther zitiert Johannes 6. Das ist das einzige göttliche Werk, dass ihr an den glaubt, den Gott gesandt hat. Damit ist gemeint, nicht, das ist Gottes Werk, sondern es ist das einzige heilige Werk, das wir tun können und müssen, an den zu glauben, den Gott gesandt hat. Einen anderen Weg zu Gott gibt es nicht. Und im Glauben an Jesus Christus, sagt Luther, wird uns dann alles andere geschenkt. Willst du alle Gebote erfüllen, deinen Drang zum Bösen und die Sünde loswerden, dann glaube an Christus, indem ich dir alle Gnade, Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit zusage. Glaubst du, so hast du. Glaubst du nicht, so hast du nichts. Was ist denn dieser Glaube? Bei Luther ist das nicht einfach nur so ein Fürwahrhalten. Dieser Glaube ist eine Dimension, in die wir hineinfinden können, die wir entdecken können, die unser Leben verändert. Es lohnt sich, so lange diese Frage immer wieder zu stellen, was ist Glaube, bis wir das verstanden haben, bis uns diese Dimension ergriffen und erfasst hat. Denn davon hängt alles ab. Der Glaube nämlich verbindet uns mit der Liebe Gottes. Im Glauben werden alle Tugenden des Wortes auch der Seele eigen. Und so wird die Seele durch den Glauben und durch das Gotteswort heilig, gerecht, wahrhaftig, friedsam, frei und voll Liebe. Ein wahrhaftiges Kind Gottes. Wie Johannes 1 sagt, er hat ihnen Macht gegeben, Gottes Kinder zu werden, allen, die an seinen Namen glauben. Dann bringt Luther ein schönes Beispiel vom Eisen im Feuer, in der Schmiede. Wie das Wort glühend ist, so wird auch die Seele von ihm gleichsam wie das Eisen aus der Vereinigung mit dem Feuer glutrot, wie das Feuer selbst. Da ist Power, wie wir es gerade gesungen haben, im Wort Gottes, im Glauben. Da ist Feuer, da fängt es an zu glühen, da geschieht etwas. Das ist Glaube. Glaube ist eine Dimension. Im Glauben begegnen wir einer Macht, die unser Leben verändert und gestaltet. Es ist sozusagen die Verschmelzung mit der Liebe Gottes. Und darin, sagt Luther, besteht die echte Freiheit. So sehen wir, dass ein Christ im Glauben genug hat. Er bedarf keiner weiteren Handlung, die ihn irgendwie fromm machen könnte. Er ist absolut von allen Geboten und Gesetzen entbunden, weil er ja schon in der Liebe ist. Ist er aber entbunden, so ist er absolut frei. Das ist die christliche Freiheit. Der einzige nötige Glaube. Wer also mit Jesus verschmolzen ist, anfängt zu glühen in seiner Liebe, in der Verbindung mit ihm, mit seinem Feuer, mit seinem Licht, mit seiner Liebe und Herrlichkeit, der wird angesteckt von dieser Liebe, ist in der Liebe drin und muss sich dann eigentlich gar nicht mehr an Geboten oder irgendwelchen Handlungsanweisungen orientieren. Er muss gar keine Anstrengung mehr vollbringen, kein besonderes Tun aus sich hervorbringen, denn er lebt ja schon in der Liebe und aus der Liebe und möchte gar nichts anderes tun, als aus der Liebe zu leben. Luther nennt das den fröhlichen Wechsel. Er sagt, das ist wie in einer Ehe und das leuchtet eigentlich jedem ein, der sich das Bild einer Hochzeit und der Vereinigung von Mann und Frau als Ehepaar das vor Augen führt. Ich meine jetzt den Stand der Ehe. Luther sagt, der Glaube vereinigt die Seele mit Christus wie eine Braut mit ihrem Bräutigam. Durch diese Ehe werden Christus und die Seele also ein Leib. Ebenso werden auch beider Güter, Glück, Unglück und alle Dinge gemeinsam. So das, was Christus hat, das ist nun der gläubigen Seele eigen. Und was die Seele hat, wird Christi eigen, wie in einer Ehe, wie in jeder Ehe. Christus nun bringt alles Gute und die Seligkeit mit. All dies ist nun der Seele eigen, selbstverständlich, ohne Anstrengung, einfach durch die Hochzeit, durch die Vereinigung, durch die Verschmelzung, durch das Glühendwerden in seiner Liebe. Die Seele trägt alle Untugend und Sünde an sich. All dies wird nun durch die Heirat Christi eigen. Hier findet also ein fröhlicher Wechsel und Streit statt. Weil Christus Gott und Mensch zugleich ist, der nie gesündigt hat und dessen Frömmigkeit unüberwindlich, ewig und allmächtig ist, geschieht bei der Eheschließung Folgendes. Wenn sich Jesus durch den Brautring, das ist der Glaube, der gläubigen Seele annimmt, dann macht er sich deren Sünde so zu eigen, als hätte er diese selbst getan. Und das bedeutet, dass die Sünden in ihm verschlungen und ersäuft werden, quasi in seiner Heiligkeit neutralisiert werden. Denn seine unüberwindliche Gerechtigkeit ist allen Sünden zu stark. So wird die Seele allein durch die Trauung, das ist ihr Glaube, von allen ihren Sünden ledig und frei und mit der ewigen Gerechtigkeit, mit der Liebe ihres Bräutigams Christus ausgestattet. Und so ist es nicht mehr möglich, dass die Sünden sie anklagen und verdammen, denn sie liegen nun auf Christus und sind in ihm verschlungen. Nun hat sie umgekehrt so eine reiche Liebe und Gerechtigkeit in ihrem Bräutigam, dass sie zukünftig allen Sünden und Versuchungen gegenüber bestehen kann. Ein tolles Bild. Und so einfach und so leicht verständlich, dass so wie die Gemeinschaft in der Ehe dazu führt, dass beide aneinander Anteil geben und beiden alles gemeinsam ist, so ist es auch im Glauben. In dieser Dimension des Glaubens, wo es anfängt zu glühen und wo etwas geschieht, wo Gottes Kraft und Liebe wirksam werden und unser Leben verändern, da bekommen wir Anteil an den Dingen, die Jesus selbst als Gaben und Segen für uns bereithält. Dann sagt Luther, das musste ich unbedingt noch mit reinbringen, ich habe also ganz viel weggelassen, bin jetzt nur auf die Kerngedanken konzentriert, aber das muss mal gesagt werden, nämlich unserer Kirche. Luther sagt, und deshalb, weil das so ist, liegt alles daran, dass das Evangelium richtig gepredigt wird und verkündigt wird in der Kirche. Deshalb reicht es nicht, dass man Christi Leben und Werk nur als eine Historie oder Geschichte predigt oder ihn ganz ausklammert in den Predigten und über ihn schweigt und stattdessen über aktuelle kirchliche Inhalte oder andere Menschen, Gesetze und Lehren predigt. oder auch nicht eine Gefühlsduselei betreibt, dass man Mitleid erregt oder auf irgendeine kindische Art und Weise über den Glauben spricht. Belanglos. Nein, man muss Jesus richtig predigen. Aber Jesus soll und muss so gepredigt werden, dass mir und dir der Glaube daraus erwächst und erhalten wird. Dieser Glaube erwächst allein dadurch und wird allein dadurch erhalten, wenn mir gesagt wird, warum Christus gekommen ist, was ich mit ihm anfangen soll und wie ich ihn erfahren kann, was er mir gebracht und gegeben hat. Das geschieht, wo man die christliche Freiheit richtig auslegt, die wir von ihm haben. Denn wo ein Herz Christus so hört, muss es von ganzem Grunde fröhlich werden, Trost empfangen und herzlich offen werden Christus gegenüber und beginnt ihn zu ehren und zu lieben. Man spürt, dass auch Luthers Sprache glüht und dass dieses Glühen ansteckend ist. Und das soll es auch. Das ist auch das Ziel dieser reformatorischen Botschaft, dass wir selber anfangen zu glühen und voller Begeisterung sagen, ja, diese Dimension des Glaubens, das ist es, für die will ich mich öffnen, die beantwortet alle meine Fragen. Und wir müssen dazu nichts tun. Das ist total spannend, dieser nächste Abschnitt, das finde ich so modern, das ist eine Frage, die wir modernen Zeitgenossen alle stellen. Wir sehnen uns doch eigentlich nach einem anderen und neuen Sein. Und Luther sagt hier, nicht das Handeln, sondern das Sein ist das Zentrum. Wir denken immer, wir müssen etwas tun, um Christen zu sein. Oder wir denken, dass ein Christ besonders viel Gutes tun muss. Oder wir meinen, dass wir uns dadurch verändern und verbessern, indem wir uns anstrengen und dies und das tun. Luther sagt, nein, 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 unser Sein, nicht unser Handeln muss sich ändern. Und das verändert dann auch unser Tun und unser Leben. Gute und fromme Taten machen aus einem Menschen niemals einen guten, frommen Mann, sondern ein guter, frommer Mann tut gute, fromme Dinge. Und umgekehrt, böses Tun macht aus einem Menschen niemals einen bösen Mann, sondern ein böser Mann tut böse Dinge. Das ist wie bei einem Baum. Es ist so, dass immer zuerst die Person gut und fromm sein muss und die guten Taten von der frommen, guten Person ausgeübt werden und ausgehen. So wie Christus Matthäus 7 sagt, ein böser Baum trägt gute Frucht, ein guter Baum trägt keine böse Frucht. Die Bäume machen die Früchte, nicht umgekehrt. Genauso muss der Mensch selbst zuvor entweder fromm oder böse sein, ehe er gute oder böse Werke tut. Sein Tun macht ihn weder gut noch böse, sondern umgekehrt, er macht die guten oder bösen Taten. Die guten Taten machen uns nicht gläubig und machen uns auch nicht fromm. Aber der Glaube, der im Innersten ansetzt, macht fromm und bringt dann auch gute Taten hervor. Allein der Glaube verändert die Person und macht sie dann fromm und selig, aus lauter Gnade, durch Christus und sein Wort. Das ist die Freiheit der Christen. Für einen Christen ist kein bestimmtes Tun und keine Gebotserfüllung für seine Seligkeit nötig. Er ist frei von allen Geboten und tut alles, was er tut, aus lauter Freiheit, einfach so. Er sucht dabei in nichts seinen Nutzen oder seine Seligkeit, denn er ist durch seinen Glauben und durch Gottes Gnade schon satt und selig. Sein einziges Bestreben ist nur noch, Gott darin zu gefallen. Wenn wir uns aus eigener Kraft bemühen und anstrengen, und das tun wir, glaube ich, alle, jeder Mensch macht diese Werkgerechtigkeit, die Luther eigentlich anklagt. Warum? Wir sehnen uns nach Liebe, nach Anerkennung. Wir wollen eigentlich wer sein, weil wir dann das Gefühl haben, dann finden wir Anerkennung. Wir möchten eigentlich groß sein in unseren Augen, eigentlich auch groß in den Augen anderer. Weil das verwechseln wir mit Liebe. Und so basteln wir in der Regel an unserem Image. Wir schaffen und tun und bringen Opfer. Und wir inszenieren unser Ich, unser Leben. Das sind moderne Ablassbriefe, wie damals zu Luthers Zeiten. Lauter Werke, die wir vollbringen, um mehr aus uns zu machen. Manche schmücken sich mit guten Taten, manche mit sozialem Engagement, manche tragen ihre Spenden vor sich her, damit alle sie wahrnehmen. Mancher stürzt sich in den beruflichen Erfolg, poliert damit sein Ansehen auf oder achtet auf sein gesellschaftliches Ansehen, umgibt sich mit Statussymbolen. Menschen opfern für ihr Image unglaublich viel Zeit und Kraft und nicht selten auch ihre Gesundheit, ihre Ehe, ihre Kinder. Manche klagen und jammern über Termine und schmücken sich damit. Manche versuchen ganz andere Experimente wie Meditation und Tai Chi, wo man eben auch durch Werke, durch Technik versucht, mehr aus sich zu machen. Anders zu sein, besonders zu sein. Aber auch innerhalb der Kirche bilden manche sich auf ihre Frömmigkeit etwas ein oder verfallen in Aktionismus, weil sie meinen, damit richtig zu liegen. Andere schmücken sich mit Freunden und rühmen ihre Beliebtheit über Facebook-Kontakte und so weiter. Luther sagt, das ist alles nur für den Schein und äußerlich. Es muss viel tiefer gehen. Es muss uns als Person betreffen. Es muss unser Innerstes betreffen. Es muss in uns etwas wie eine wahre Frömmigkeit, eine wahre innere Freiheit entstehen. Und diese Freiheit erfahren wir nur durch die Begegnung mit der Liebe Gottes. Diese wahre Frömmigkeit und Freiheit im Glauben hat etwas mit Liebe zu tun. Es ist so, dass wir die Befreiung unserer Person durch die Liebe Gottes erfahren. Es ist die Begegnung mit der Liebe Gottes und führt dazu, dass unser Innerstes, unsere Person verwandelt wird, unser Herz, und dass plötzlich unser Herz auch befreit wird von der Selbstbezogenheit und offen wird, diese Liebe auch weiterzugeben an andere Menschen. Das ist Freiheit. Das ist Liebe. Jetzt kommen die letzten beiden Zitate von Martin Luther, wo er das nochmal so richtig auf den Punkt bringt. So in der Liebe war Jesus. Und so sollen wir Christen auch sein. Genau so soll ein Christenmensch, obwohl er ganz frei ist, sich freiwillig zu einem Diener machen, um seinem Nächsten zu helfen, mit ihm zu verfahren und umzugehen, wie Gott mit ihm durch Christus gehandelt hat. Und das alles soll er umsonst tun, nichts darin suchen als göttliches Wohlgefallen und so denken, wohlan, mein Gott hat mir unwürdigem, verdammten Menschen, ohne dass ich es verdient hätte, ganz umsonst aus reiner Barmherzigkeit durch und in Christus den vollen Reichtum aller Frömmigkeit und Seligkeit gegeben, sodass ich nun nichts anderes mehr brauche, als dies zu glauben. Nun auf, so will ich für solch einen Vater, der mich mit seinen überschwänglichen Gütern so überschüttet hat, nun meinerseits frei, fröhlich und umsonst all das tun, was ihm wohlgefällt, und meinem Nächsten gegenüber so ein Christ sein, wie Christus es mir gegenüber ist. Siehe, so fließt aus dem Glauben die Liebe und die Freude an Gott und aus der Liebe ein freies, williges, fröhliches Leben, dem Nächsten umsonst zu dienen. Summa summarum, das Fazit: Ein Christ lebt nicht sich selbst, lebt nicht in sich selbst, sondern in Christus und in und für seine Nächsten. In Christus durch den Glauben, im Nächsten durch die Liebe. Siehe, das ist die rechte geistliche, christliche Freiheit, die das Herz frei macht von allen Sünden, Gesetzen und Geboten und selbstgemachtem Aktionismus. Die christliche Freiheit übertrifft alle andere Freiheit, so wie der Himmel die Erde übertrifft. Gott gebe uns das Recht zu verstehen und zu behalten. Amen.